So, dann probiere ich ab jetzt aufzunehmen. Alles so, wir haben uns letztes Mal angeschaut mit Hashem über Abraham zum Anfang von Parashat Lech Lecha. Und wir haben gesehen letztes Mal, dass diese mit Hashem ein bisschen die Frage behandelt haben, warum Hashem ausgerechnet jetzt zu Abraham spricht. Nachdem Abraham ja nicht jung mehr war, also es hätte schon früher sein können, was ist plötzlich eingetreten, dass Gott einen Grund hatte, zu Abraham zu sprechen? Und wir haben letztes Mal, ich mache das jetzt wieder auf, wir haben letztes Mal drei Auslegungen gesehen. So, jetzt sollte es da sein. Wir haben die Auslegung gesehen, dass Rabbi Yitzchak gebracht hat aus einem Psalm, der wird uns übrigens heute wieder interessieren, dass Abraham aufgefordert wurde, sein Vaterhaus zu verlassen. Und der Rabbi Yitzchak hat dieses Maschal aufgeworfen, diese Metapher von der brennenden Festung, wo Abraham diese brennende Festung sieht und sich denkt, da muss doch irgendeiner zuständig sein für diese Festung. Und darauf dann Gott reagiert, indem er hervorblinzelt und sagt, ja, ich bin der Herr der Festung. Die Festung ist natürlich dann die Welt. Und dann hatten wir eine andere Deutung von Rabbi Berachia, auch eine Petitia, der aber einen Pasuk aus Shir HaShirim genommen hat, wo er gesagt hat, also er bringt das Beispiel von einem Fläschchen mit duftendem Öl. Solange das Parfum in dem Fläschchen ist, kann sich der Geruch nicht entfalten. Und wenn das Fläschchen aufgemacht wird, dann kann sich der Geruch überall entfalten. Und das war also die Zeit, dass Abraham überall hinkommt in der Welt, um die Lehre zu verbreiten. Und dann haben wir uns auch noch angeschaut, einen dritten Abschnitt, auch von dem Rabbi Berachia, der wieder etwas aus Shir HaShirim genommen hat. Und hinten aus Shir HaShirim genommen hat, den Pasuk Achot Lanu Ketana, Veshadayim Enla und so weiter. Und diese Achot, die kleine Schwester, als Abraham gedeutet hat, die also der standfest ist wie eine Chuma, auf der man etwas bauen kann. Da sind wir letztes Mal stehen geblieben. Und jetzt gehen wir hier einfach im Text weiter. Wir sind also immer noch dabei, den Anfang von Parashat Lech Lecha zu deuten. Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha me'arzicha und so weiter. Und jetzt haben wir einen Abschnitt, der hat in Midrash Rabbah die Nummer 4 bekommen in diesem Kapitel. Hier ist nicht zitiert, wer das sagt. Hier wissen wir nicht, wer spricht, kein Rabbi so und so, sondern das ist anonym. Und es steht hier auch nicht Patach, aber es ist eigentlich so etwas wie eine Petitia, dass wieder ein Vers aus dem Tanach herangezogen wird, der in Verbindung gesetzt wird mit unserer Stelle. Und der Vers, den man genommen hat, ist aus Kohelet. Kohelet, siebtes Kapitel, das ist schon relativ weit hinten, Yud Tet. Das Buch Kohelet geht ja in den ersten Kapiteln durch, dass alles in der Welt vergänglich ist, dass irgendeinen Wert hat, um dann am Schluss zu der Schlussfolgerung zu kommen, dass Gottesfurcht das ist, was zählt. Und in diesem Abschnitt, im Kapitel 7 von Kohelet, gibt es einen größeren Abschnitt, der sich mit Chochma, mit Weisheit beschäftigt. Und da gibt es diesen Satz, den wir hier haben. Das ist Kohelet, 7. Kapitel, Pasuk 19. Hachochma ta'os lechacham me'asara shalitim asher hayu ba'ir. Punkt. Übrigens reißt dieser Midrasch diesen Satz schon ziemlich aus dem Zusammenhang heraus. Also wenn man weiterlesen würde jetzt den nächsten Satz aus Kohelet, den Vers 20, dann passt er eigentlich nicht zu Abraham meines Erachtens. Das ist der auch bekannte Satz, dass kein Mensch in der Welt wirklich es schafft, gerecht zu sein und ohne Sünde zu sein. Also der Satz wird hier wirklich aus dem Zusammenhang gerissen. Aber die Frage ist, warum gerade 10 Und nicht nur irgendwelche 10 Männer, sondern 10 Schalitim. Ein Schalit ist einer, der etwas beherrscht, etwas anführt. Also 10 führende Persönlichkeiten oder Anführer in der Welt. Die Chochma, die Weisheit oder das Wissen, gibt dem Chacham, der dieses Wissen hat, Kraft. Mehr als 10 solche Schalitim, die in der Stadt waren. Und hier haben wir eine Deutung, dass sich das auf Abraham beziehen soll, nämlich mit Asara Dorot Sheminoach Ve'at Abraham. Wir haben hier diese berühmte Zählung, dass 10 Generationen von Adam, Harishon, bis zu Noach waren und dann wieder 10 Generationen von Noach bis Abraham war. Also darauf bezieht er sich, diese 10 Schalitim, die sind die 10 Generationen von Noach bis Abraham. Und mit Kulam lo dibarti im Echad ela imach, vayomer Hashem el Abraham lechlecha. Das ist also das Zitat. Also mit keinem habe ich gesprochen, erklärt hier Gott, außer mit einem, nämlich mit Abraham, nämlich mit dir. Also hier haben wir auch, dass dieser Satz eigentlich auslegt, dass Gott mit Abraham spricht. Da geht es noch gar nicht um die Details, was er spricht, sondern da geht es nur darum, wieso spricht er überhaupt mit ihm? Weil Abraham so viel Chochma sich angeeignet hat, dass er mehr kann als diese 10, die vor ihm da waren. Also wir können vielleicht bei den 10 Generationen auch annehmen, dass in jeder der 10 Generationen eine Führungspersönlichkeit da gewesen wäre, die eine große Persönlichkeit war, die sozusagen das Potenzial gehabt hätte, die Chance gewesen wäre, aber halt leider nicht geworden ist. Und Abraham ist jetzt der, der das geschafft hat, was die 10 vor ihm nicht geschafft haben. Das war jetzt ein Abschnitt, der da doch aufgefallen ist, dass ein bisschen heraussticht, dass er keine Benennung hat, wer das sagt. Das ist als anonyme Erkenntnis irgendwie auf dem Markt gewesen und hier hineingekommen in Midrash Rabbah.
Was mich ein bisschen verwirrt, ich meine, vielleicht sind das einfach nur meine Vorstellungen, die ich habe, die nicht begründet sind. Ich habe mir gedacht, also wenn man sich diese 10 Generationen anschaut, dass die erste Generation Noach ist und die 10. ist der Abraham. Und der Abraham der 11. Weißt du, was ich meine? Ich finde das irgendwie, wenn ich mir das so vorstelle, dann ist eigentlich die Aussage drunter, die sagt eigentlich, dass Abraham Teil dieser 10 ist, aber beim Ja, aber die, quasi die Aussage bei Kohelet ist ja eigentlich, dass Abraham nicht Teil dieser 10 Leute ist.
Also ganz richtig. Du hast völlig recht, weil dort, wo es heißt, Mikulam Lodibarti, außer mit einem, das geht sicher aus, dass das 9 plus 1 sind. Aber der Satz des Kohelet, und darum habe ich das auch ganz automatisch so gelesen, obwohl ich sonst auch zustimmen würde, dass wir normalerweise so 10, dass wir sagen, 10 Generationen meint, er ist der 10. Jetzt schaue ich aber zur Sicherheit nach. Wobei ich mir gut vorstellen könnte, aber ich habe das nie beachtet, dass es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten gibt, die zu zählen.
Ja,
aber ich hätte es zunächst einmal auch so gemacht, das ist ganz richtig. Adam steht in Nosch, Knan, Machel, Jenit, Enoch, Methuselem, Lamech, Noach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noach ist Nummer 10. Dann haben wir Shem, Apachat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, Abraham ist Nummer 10, ja. Du hast völlig recht. Die übliche Liste ist, dass Abraham die Nummer 10 ist. Und das wird hier irgendwie durchbrochen, das stimmt.
Kannst du mir sagen, wo die Liste ist?
Ich habe es jetzt aus dem Artscroll danach angeschaut. Aber ich kann dir das einscannen oder abfotografieren, wenn du magst. Es ist sozusagen irgendwie immer dieselbe Liste, die herumgeistert. Aber ich habe mich nie mit der Frage beschäftigt, ob es da eine andere Version gibt, weil Ja, ist es natürlich so, der Satz in Kohelet sollte eigentlich heißen, der Chacham hat mehr als 10. Ich habe jetzt ganz kurz überlegt, ob man Noach mit 10 könnte, kann man aber nicht, weil Gott hat ja zu Noach gesprochen, also das geht sich auch nicht aus. Also es muss irgendwer dazwischen sein, es muss irgendwer hineinkommen, sonst geht sich das tatsächlich gar nicht aus. Ich habe das nie beachtet, danke für den Hinweis.
Ja, ich beachte solche Sachen immer, weil ich immer, wenn mir jemand sagt, bis zu einem gewissen Tag zum Beispiel, ich werde dann immer vollkommen nervös, weil ich dann nicht weiß, meint er jetzt den Tag oder den Tag davor? Das ist das Erste, wo ich darauf hinfalle.
Ich bin doch höchst einverstanden, weil man soll solche Texte schon auch wirklich sehr im Detail anschauen. Es gibt auch die Aussage, die du bei der Simi Peters in dem Buch auch gelesen hast, wahrscheinlich, dass man Maschalim nicht überstrapazieren soll. Dem stimme ich auch zu. Aber trotzdem ist es so, dass diese Texte mitsamt dem, dass sie auch eine lebendige Überlieferung haben, wo es verschiedene Versionen in verschiedenen Manuskripten geben kann, ist es trotzdem so, dass diese Texte schon so gemeint sind, dass da genau das, was da steht, ist gemeint. Außer der Schreiber hat sich wirklich verschrieben bei der Überlieferung. Und in dem Sinn ist das auch sehr, sehr sinnvoll, so etwas ganz genau anzuschauen. Und da haben wir tatsächlich ein Problem, auf das ich jetzt allerdings keine Antwort habe. Ich habe zwar vor mir liegen einen Midrash Rabba mit viel Kommentar, aber die musste ich erst genauer anschauen, ob einer von denen was dazu bringt. Also ich werde versuchen, dem nachzugehen. Dann, also lassen wir dieses Problem so stehen, aber es stimmt. Ich bin einverstanden, dass wir da ein Problem haben. Nummer 5. Jetzt haben wir wieder eine Petitia. Jetzt kriegen wir einen Rabbi Azaria und den werden wir heute noch ein zweites Mal auch gleich haben. Rabbi Azaria Patach. Jetzt haben wir wieder eine Petitia. Welchen Vers hat sich Rabbi Azaria gesucht? Wir sind schon gewohnt, dass die Verse für die Petichot kommen von Stellen, wo wir nie suchen würden. Und das ist ja auch der Fall, nämlich im Schluss vom Buch. Weit hinten im Buch Jeremiahu gibt es einen Satz, der bezieht sich auf Babel. Das ist Jeremiahu nun Aleph 51,9. Repinu et Babel belo nirpata. Entschuldigung. Zwuha, nein, Izwuha. Izwuha verlasst sie, Izwuha. Venelech ishle arzo. Das ist der Satz. Ups, wo sind wir denn da jetzt gelandet? Weit hinten im Buch Jeremiahu gibt es einen Abschnitt, wo Jeremiahu vorhersagt, dass auch Babel eines Tages untergehen wird. Der Prophet Jeremiahu ist ja eigentlich in der Zeit aktiv, in der Babel gerade besonders groß ist. Und der Prophet Jeremiahu versucht ja auch, am Israel oder eigentlich dem Königreich Juda, klarzumachen, dass sie sich der Herrschaft von Babel fügen sollen, weil das bei Gott schon so beschlossen ist. Aber gegen Ende des Buches Jeremiahu im Kapitel 51 haben wir einen Abschnitt, wo Jeremiahu klarstellt, dass auch Babel nicht ewig sein wird. Und auch die werden eines Tages zerstört werden, weil schließlich ist Gott derjenige, der das Ganze in der Hand hat. Das ist die Pointe, um die es geht. Und im Rahmen dieses Abschnittes, der fängt an bei 51,1 in Jeremiahu, dass auch einmal Zerstörung über Babel kommen wird. Dort haben wir einen Satz Nummer 9. Das ist der, den wir hier zitiert haben. Ripinu et Babel velo nirpata. Dieses offene A ist übrigens, glaube ich, wegen der Satzmelodie. Es ist normalerweise, wäre das Wort Nirpeta vokalisiert im üblichen Ivrit. Ripinu et Babel. Wir hätten Babel geheilt oder wir hatten Babel geheilt. Velon Nirpeta. Und sie wurde nicht geheilt. Das ist also ein Satz, der ladet natürlich ein zu Interpretationen. Was heißt, Babylon wurde geheilt und es wurde doch nicht geheilt. Was jetzt? Und dann geht es weiter. Wenn lech ischle arzo, und es soll jeder gehen in sein Land. Kinaga el hashamayim mishpata, mishpata. Venisa ad shechakim. Denn es hat berührt das Gericht, nämlich das über Babel gesprochen wird, Mishpat, den Himmel, und ist aufgestiegen bis in die Höhen. Das ist unsere Stelle in Jeremiahu. Jetzt in Jeremiahu selbst gibt es verschiedene Möglichkeiten, das eher mal aktuell zu deuten. Das, was der Midrash hier macht, ist eindeutig nicht Pschat, weil es ist schon klar, dass Jeremiahu spricht von dem babylonischen Reich seiner Zeit. Und der Midrash wird das jetzt gleich in einen völlig anderen Kontext setzen. Aber im Sefer Jeremiahu kann das heißen, dass die irgendwelche Verbündete rundherum sehen, dass sie das Babel im Niedergang ist, und die sagen dann, wir machen uns aus dem Staub, jeder geht in sein Land und wir lassen Babel im Stich, weil das wird nichts mehr. Irgend so etwas kann das heißen, das ergibt Sinn. Und jedenfalls geht es da darum, dass das babylonische Reich, das Königreich des ersten Tempels zerstört hat und den ersten Tempel zerstört hat, auch nicht ewig halten wird. Jetzt der Midrash macht jetzt ganz etwas anderes daraus. Der Midrash lässt Babel hier nicht als die politische Einheit gelten von dem babylonischen Reich. Das würde auch für Abraham keinen Sinn ergeben, sondern nimmt das geografisch. Babel liegt in Mesopotamien und Abraham kommt auch aus Mesopotamien. Und alles, was irgendwie in Mesopotamien sich abspielt, kann man da jetzt hineinnehmen. Also was sagt der Midrash? Repino et Babel, Bedor Enosh. In der Generation von Enosh wurde Babel, die Gesellschaft, die damals dort gelebt hat, wo Babel ist, noch geheilt. Velo Nirpata, das bezieht sich auf Dor HaMabul. Da wurden sie nicht geheilt. Also, der Midrash hier sagt, einmal wurde in dieser Gegend, in der Region von Babel, etwas noch gerichtet in der Zeit von Enosh. Aber dann, bei der Generation der Flut, da ging es nicht mehr, da konnte das nicht mehr geheilt werden. Das kann jetzt darauf anspielen, dass Enosh einer war, der noch ein Gegengewicht war, dass die Flut nicht kommt. Und dann war die Gesellschaft so verdorben. Jedenfalls geht aber der Satz in Jeremiahu jetzt weiter. Da steht ja bei Jeremiahu, Ismuha, verlasst sie, nämlich Babel. Und das bezieht sich jetzt auf Dor HaFlaga, auf die Generation des Turmbaus von Babel, weil da wurden sie alle zerstreut. Da waren sie nicht mehr versammelt, da haben sie sich zerstreut in verschiedene Richtungen. Bitte? Ich habe dich nicht gehört noch einmal.
Flaga heißt Zerstreuung, oder?
Ja. Ja, man nennt die Generation des Turmbaus von Babel Dor HaFlaga. Das ist die Generation der Zerstreuung im Sinn von sich ausbreiten in der ganzen Welt. Richtig. Eigentlich Trennung, Spaltung. Ja. Das aramäische Pliege kennst du, das heißt sich spalten, sich trennen, sich unterscheiden. Ja.
Es wird ja wieder auch verwendet, wenn sich zwei Rabbinen widersprechen. Also ich weiß,
ja, genau, richtig.
Wenn man Pliege,
wenn widersprechen sie nicht. Das ist dieselbe Wurzel. Also hier ist es Hybrid, ja, aber von dem kennt man es, ja. Plag ist eine Unterscheidung, eine Trennung.
Okay.
Übrigens auch Plag Hamincha, das ist auch diese Wurzel. Genau. Also Dor HaFlaga ist die Generation der Trennung. Also wie sie alle dann sich zerstreut haben, nachdem der Turmbau von Babel nichts wurde. Venelech Ischle Arzo, und sie sagen, jeder soll gehen in sein Land. Und was ist das jetzt? Sagt uns dieser Midrash, also eigentlich der Rabbi Azaria. Vayomer Hashem el Abraham lechlecha. Das bezieht er auf Abraham. Das ist jetzt insofern ganz interessant, als ich mir denke, hier steht ein bisschen im Raum, dass jeder nach der Zeit von Babel, nach der Zeit des Turmbaus von Babel, hat so sein Land gefunden. Wir haben nach dem Turmbau von Babel, dass die verschiedenen Nationen sich in der Welt verteilen und irgendwo ansässig werden. Und hier die Frage aufgeworfen wird, na, welches Land kriegt Abraham? Weil wenn es jetzt heißt, Nelech Ishle Arzo, jeder soll gehen in sein Land, ja, Moment mal, zu dem Zeitpunkt weiß er Abraham noch gar nicht, welches sein Land ist. Er weiß noch gar nicht, dass er eines hat. Und er weiß noch gar nicht, welches das ist. Also hier geht es darum, dass mit der Aufforderung von Lech Lecha ja auch verbunden ist, er soll gehen in das Land, das Gott ihm zeigen wird. Also hier ist auch einkalkuliert, dass er ein Land bekommen soll. Und ich glaube, dass hier auch gemeint ist, dass das ein Defizit war, das behoben werden soll. Alle hatten irgendwie ihr Land. Wenn Elech Ischle Arzo, jeder geht in sein Land. Und Abraham hat keines, der muss erst von Gott eines gezeigt bekommen. So würde ich das lesen. Mhm. Das ist jetzt also ein Rabbi Azaria gewesen. Und den haben wir jetzt gleich noch einmal. Das ist jetzt ein längerer Abschnitt. Der wird uns auch ein bisschen, diese zwei Absätze gehören zusammen. Ich habe da nur einmal einen Absatz gemacht, damit man sieht, dass da ein bisschen was Neues beginnt.
Nummer 5 auch recht spannend, weil es scheint irgendwie, also man kann das auch so lesen als vielleicht so gegen, als Gegenbewegung zu einer Assimilation, dass man quasi, also man, das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, ja. Was weiß ich, also quasi das Zusammenleben so, die, oder quasi sich vermischen mit anderen Kulturen nicht so gut und deshalb soll jeder irgendwie so seine eigene Tradition haben. Und das kann man sehr positiv oder sehr negativ auslegen. Aber das, also ich meine, ich finde, das resoniert da irgendwie auch ein bisschen, um irgendwie zu sagen, du hast deine eigene Tradition, die du irgendwie aufbauen musst, finden musst, geh nicht unter irgendwo.
Ich finde das insofern sehr interessant, diesen Gedanken, also wenn wir uns überlegen, wann Midrash Rabbah aufgeschrieben wurde, dann sind wir tief in der byzantinischen Zeit, die sich als römisches Reich noch verstanden hat. Also, da gibt es diesen kosmopolitischen Ansatz natürlich. Ja. Und da gibt es dann plötzlich Leute, die sagen, ja, aber unser Land ist Eretz Israel und wir haben da was Eigenes. Das könnte hier mitschwingen. Das ist ein interessanter Gedanke, nämlich gerade wenn man den Kontext anschaut, wann Midrash Rabbah entstanden ist. Gut, diesen Rabbi Azaria haben wir gleich noch einmal. Der wird jetzt wiedergebracht, Rabbi Azaria Mishem Rabbi Acha Patach. Wir haben vorhin schon gehabt, dass einer zwei verschiedene Sachen gesagt hat, das kann in solchen Texten vorkommen, oder dass im Namen eines Rabbiners zwei verschiedene Sachen überliefert sind, sagen wir so. Und hier ist es aber so, dass er einmal sozusagen selbst spricht und einmal Mishem Rabbi Acha, also vielleicht war es eigentlich der Rabbi Acha, den der Rabbi Azaria hier zitiert, aber es ist natürlich kein Zufall, dass das hintereinander steht, weil das beide Male dieselbe Person ist.
Ist es normalerweise nicht so, dass es immer Beshem heißt, also Bet und nicht mit Mem?
Ah nein, ich glaube, das ist mehr babylonisch, Beshem. Da denkst du jetzt an Talmud-Texte.
Ah, okay.
Wobei ich jetzt aber nicht nachgeschaut habe, ob das jetzt typisch wäre für Erzisraelisches, weiß ich nicht. Aber das Beshem kennen wir mehr aus Gemara und so.
Ja, voll. Okay.
Also, das ist überhaupt kein Problem.
Ich habe mir gedacht, vielleicht heißt das dann etwas anderes, dass er quasi nicht im Namen. Ja, okay.
So präzise war das auch wieder nicht. nein. Das Interessante ist, hier kriegen wir einen Perek aus Tehilim, den wir schon mal hatten. Den hatten wir schon im dritten. Ich habe heute schon versprochen, der kommt noch einmal. Den hatten wir schon, nämlich im dritten, im ersten Kapitel hatten wir ihn, oder? Irgendwas hatten wir ihn. Ja, im ersten Kapitel hatten wir ihn. Dieser Psalm 45, der in einer sehr deutbaren Bildsprache handelt von einem König. Und wo wir die Tochter hatten, die Königstochter hatten, die ihr Vaterhaus vergessen soll. Und das wurde auf Abraham gemünzt. Und jetzt ist dieser Psalm wieder da. Also anscheinend sind sich da durchaus verschiedene Leute einig gewesen, dass sie diesen Psalm auf Abraham deuten. Aber hier kriegen wir jetzt einen anderen Satz, ein anderer Versuch aus dem gleichen Psalm wird herangezogen und auf Abraham gelegt. Und da kommt natürlich jetzt was anderes raus. Vorhin hatten wir aus eben diesem Psalm 45, den ich gerade versuche aufzuschlagen, da. Vorher hatten wir ein Stück weiter hinten, die Verse 12, 11, 12, 13, dass die Tochter vergessen soll, ihr Volk und ihr Vatershaus, das wurde auf Abraham gemünzt. Und jetzt sind wir in dem gleichen Psalm, im Psalm 45, ein Stück weiter vorne, in Vers Nummer 8. Ahavta tzedek vatisna resha. Du liebst die Gerechtigkeit und hasst das Schlechte. Alken meshachacha Elohim Elokecha shemen sason mechaverecha. Und weil du das tust, dass du die Gerechtigkeit liebst und das Böse verabscheust, hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit einem Öl von Freude inmitten deiner Freunde. Ich kannte übrigens diese Phrase, Shemen Sason Mechaverecha.
Ich habe auch gerade gegoogelt. Das ging
ja. Das kannte ich von diesem Bajuchai-Lied, das du wahrscheinlich gerade nachgeschaut hast.
Ja, genau. Ich hab mir das Ding geschrieben.
Ja. Das kannte ich von diesem Bajuchai-Lied früher, als ich diesen Psalm kannte. Und irgendwann ist mir dann eben aufgefallen, da ist das her. Solche Aha-Erlebnisse hat man manchmal, dass man etwas kennt in Zitatform. Und dann sieht man einmal die Stelle, aus der das eigentlich kommt und sagt, da ist das her. Also so ein Erlebnis hatte ich auch einmal. Ja, genau. Das kennt man von wo. Aber das ist jetzt gar nicht der Punkt, den wir in dem Satz brauchen, sondern wir brauchen den Anfang. Du liebst die Gerechtigkeit und hast das Böse. Und was macht jetzt dieser Rabbi Azaria damit? Rabbi Azaria Patar Keraya be Abraham. Er hat diesen Schriftvers gelöst mit Abraham. Besha'ashe amat Abraham avinu levakesh rachamim al hasdomim. Und zwar zu der Zeit, wo Abraham avinu gestanden ist und um rachamim gebetet hat für Sdom. Makativ Teman, was ist dort geschrieben? Dort ist geschrieben, das ist jetzt weiter hinten im Bereshit, dort wo Abraham wegen Sdom betet, dass Gott die Stadt nicht zerstören möge, wenn es in ihren so viele Gerechte gibt. Halela lecham me'aset kedavar hazeh lehamit tzadik im rasha. Es muss doch fern sein von dir, dass du so eine Sache tun würdest, den Tzadik zu töten mit dem rasha und so weiter. Und Abraham behandelt dann das Ganze runter. Was sagt jetzt der Rabbi Acher dazu? Übrigens, es war zuerst der Rabbi Azaria, der erklärt hat sozusagen den Hintergrund und jetzt sagt er, was Rabbi Acher gesagt hat. Nishbata ve'amarta she'ena tamivi mabula ulam. Du hast doch geschworen und gesagt, dass du keine Flut bringen wirst in die Welt. Ma'atama arim al hashavua. Und wie kann das sein, dass du deinen Eid übergehst? Etmeha, staune ich. Mabul shelmayim enatamivi, mabul esh atamivi. Also hier passiert etwas ganz etwas Spannendes, nämlich, dass Abraham dem lieben Gott den Vorwurf macht oder die Frage aufwirft, sagt, das kann doch nicht sein, du kannst doch nicht schummeln. Weil Gott hat gesagt, er wird die Welt nicht mehr zerstören mit einer Flut. Naja, jetzt kann man natürlich sagen, genau genommen steht dort Flut. Und wenn es keine Flut ist, kann Gott die Welt zerstören. Aber Abraham findet, das war nicht das, was du gemeint hast. Der Sinn dessen, was gesagt wurde, ist, du willst die Welt nicht zerstören. Ob mit einer Flut von Wasser oder einer Flut von Feuer, was ist der Unterschied? Und das ist der Vorwurf. Im Kendo yatsata yede hashivua. Wenn du das machen würdest, dass du die ganze Welt zerstören würdest, dann würdest du nicht deinen Eid halten. Also Abraham appelliert hier an Gottes Aufrichtigkeit, an Gottes Wort, an einen Sinn von Gerechtigkeit. Lesen wir noch weiter, bevor wir uns das genauer anschauen. Jetzt kommt ein Rabbi Levi. Das gehört zu diesem Absatz dazu. Ich habe hier nur einen Absatz eingefügt in der Seite, damit wir ein bisschen besser sehen, dass der Rabbi Levi jetzt anfängt zu sprechen. Der nimmt diese Stelle von Abraham in Storm, Bereshit 18. Hashafet kol ha'aretz lo ya'aseh mishpat. Das kann ja nicht sein, dass der Richter ist der ganzen Erde, nicht Gerechtigkeit übt. Und jetzt kommt ein Problem. Im Olam atame vakesh en din. Ve'im din atame vakesh en olam. Ups. Das ist übrigens das, was Rashi auch bringt bei Parashat Bereshit, beim Schöpfungsbericht, warum Hashem zu Elohim hinzugefügt wurde plötzlich im Text, beim zweiten Kapitel. Der Rabbi Levi legt jetzt dem Abraham in den Mund, dass er gesagt habe, wenn du eine Welt willst, dann kannst du nicht immer Gericht üben, weil dann besteht die Welt nicht. Wenn du ein Gericht willst, dann kannst du nicht erwarten, dass nach einer Welt steht. Und ma'ata tofes chevel betraf rishon. Adba'i alma oba'i dina. Ah, interessanterweise ist da jetzt etwas aramäisch geworden. Das macht nichts, das kann in solchen Texten vorkommen. Es ist nämlich interessant, was aramäisch ist und was hebräisch ist. Du willst eine Welt und du willst Gericht. Also irgendwie musst du das ausbalancieren. Das ist jetzt, du willst beides haben, aber das geht irgendwie nicht so einfach. Wähle dir eines von den beiden. Entweder willst du Gerechtigkeit oder du willst deine Welt im Bestand haben. Und wenn du überhaupt nicht in der Lage bist, nachzugeben im Gericht, dann kann die Welt nicht Bestand haben. Das ist hier ist es aramäisch. Wenn du überhaupt nicht bereit bist, ein Stück nachzugeben, dann kann die Welt nicht Bestand haben. Amarlo HaKadosh Baruch Hu, jetzt ist es wieder hebräisch. Abraham ahavta tzedek vetinas tisna. Das HaKadosh Baruch Hu über Abraham gesagt hat, und das ist jetzt wieder das Zitat aus dem Psalm, ahavta tzedek vetisna resha, müsste man sich hier weiterdenken. Also, Rabbi Levi, ja, Moment mal, gleich. Es wird ein bisschen vielschichtig jetzt, es ist ganz spannend. Rabbi Levi verwendet diesen Satz, um zu sagen, Abraham hat zu Gott gesprochen. Wir haben ein Problem, du kannst nicht immer hundertprozentig gerecht sein, sondern du musst ja der Welt auch einen Spielraum geben, Bestand zu haben. Während Rabbi Azaria hat diesen Satz genommen, um zu sagen, das ist eine gute Frage, du musst selbst zu dem stehen, was du gesagt hast. Du hast gesagt, du zerstörst die Welt nicht, also kannst du die Welt nicht zerstören. Beide verwenden denselben Versuch. Gut, du wolltest das einwerfen.
Was ich sehr spannend, also ich habe mir eigentlich gedacht, da geht es jetzt so noch weiter und ich wollte dich erinnern, dass du runterscrollen sollst, weil wenn das nicht der Fall ist, dann nicht. Aber ja, was mir auch noch, was ich auch spannend finde an dieser Sache, diese Idee, im Olam atame vakesh ein din, im din atame vakesh ein olam, das erinnert mich ein bisschen an diesen Midrash, an den ich mich noch halb erinnern kann, wo irgendwie die Engel mit Gott streiten und die sagen ihm, Also ich meine, da geht es auch um dieses Verhältnis von Gerechtigkeit und Dienen, glaube ich. Und dann das sagt der Gott, na, es ist mir wurscht, was ihr sagt. Und macht dann seine eigene Sache. Aber ich kann mich da jetzt nicht ganz genau erinnern, wie dieser Midrasch da geht.
Ich habe auch nur was dunkel in Erinnerung. Ja.
Ich habe das kritisiert, bekommt dann eine Watsche oder so und dann geht es weiter. Irgendetwas.
Ich habe das auch nur dunkel in Erinnerung, das kann ich jetzt auch nicht näher ausformulieren, aber irgendwo was ist mir geläufig, ja. Ja, also dieses Motiv ist natürlich eines, das darum habe ich vorhin auch gesagt, das erinnert auch an diesen berühmten Raji, dieses Motiv ist eines, das öfter mal auftaucht. Es gibt einen Widerspruch zwischen einer hundertprozentigen Gerechtigkeit und einer Welt, die auch Bestand hat. Und wir haben hier also zwei Sichtweisen, weil du noch vorher den Schluss des Textes wolltest. Du hast natürlich recht, da geht es noch weiter. Er legt dann einfach den Vers von dem Psalm noch weiter aus. Das Mechaverecha in Tehillim, was heißt das? Mahomerachaverecha, Menoach, Ve'ad Etzlecha, Asaradorot. Ups, da sind sie wieder. Hier geht es sich übrigens aus, hier haben wir kein Problem. Ja? Weil in dem Pasuk in Tehillim ist ja dann Shemen Sason Mechaverecha. Von Noach bis zu dir, 10 Generationen, das sind also seine Chaverecha in diesem Satz. Umlikulam lo di barti im echad mehem ela imach. Hier wieder. Und mit keinem habe ich gesprochen, außer mit dir. Hier ist es kein Problem wegen der 10, weil das vom Beleg wäre, es steht ja nirgends was von 10. Da steht noch Chaverecha. Und das können die 9 plus er sein. Also das Problem mit den 10 haben wir nur oben, weil der Vers in Kohelet so ist. Aber hier sehen wir auch wieder, dass er auf dieselbe Schlussfolgerung zurückkommt, die schon wer anderer gehabt hat. Nämlich, wir hatten das, glaube ich, in dem anonymen Teil. Ja, in dem anonymen Teil war das, also wir wissen nicht, wer die Schlussfolgerung schon hatte. Aber hier sehen wir auch, dass diese Midrashim so ein bisschen lebendige Texte sind, wo gewisse, ich sag mal, Bausteine einfach da waren. Man hatte diesen Gedanken von 10, von den 10 Generationen, von denen ist nur Abraham ihnen erschienen. Und einmal wird das hier eingebaut und mit dem Satz in Kohelet in Verbindung gebracht und ein anderer verwendet es, um es mit dieser Stelle in Tehillim in Verbindung zu bringen. Mhm. Also das war der Schluss von dem Rabbi Levi. Aber das Spannende ist natürlich jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden. Ich habe einen Shiur gesehen vor vielen Jahren, wie man noch nicht gesummt hat, sondern noch schriftliche E-Mails durch die Gegend geschickt hat, von Rav Ezra Bick, wo er Teilnehmer an einem Kurs gefragt hat, was sie sagen würden, was hier der Unterschied ist zwischen dem Rabbi Azaria und dem Rabbi Levi. Und man kann durchaus verschiedene Dinge sagen. Aber was jedenfalls in beiden drinnen ist, glaube ich, ist, dass sie versuchen, Abraham darzustellen als einen, der bei Gott auch ein Erbarmen im Gericht rausbekommen will. Also dieses Bild haben beide. Das ist auch, glaube ich, aus dem Text der Tora sehr deutlich. Also das kann man ihn nicht wegverhandeln. Aber der Rabbi Azaria bringt es in einer Weise, dass Abraham auf der absoluten Konsequenz und Gerechtigkeit bei Gott besteht. Du hast gesagt, du willst keine Flut bringen. Flut vom Wasser, Flut vom Feuer, ist egal. Keine Flut ist keine Flut, Punkt. Das hast du gesagt, du musst zu deinem Wort stehen. Also da geht es eher so um einen Begriff von Zedek, von du musst hundertprozentig zu dem stehen, was du gesagt hast, lieber Gott. Während der Rabbi Levi eigentlich versucht, würde ich vorschlagen, zu sagen, Gott soll ruhig ein bisschen nachgeben. Du musst nachgeben, weil sonst geht das nicht. Also nach der Lesart von Rabbi Levi besteht Abraham nicht so hundertprozentig auf purer Gerechtigkeit, sondern sagt eben, na, das geht nicht. Sondern es muss schon irgendwie so sein, dass die Welt auch Bestand haben kann. Und Gott sagt dann zu ihm, ja, lieber Abraham, du bist so super, du magst Gerechtigkeit, aber Abraham selbst verlangt eigentlich von Gott sowas wie einen Kompromiss nach dem Rabbi Levi. Und nach dem Rabbi Azaria überhaupt nicht, sondern da geht es gerade um das absolut Kompromisslose, dass du auch nicht, wenn du ein Schlupfloch finden würdest, Flut von Wasser, habe ich gesagt, geht nicht, naja, mach mal eine Flut von Feuer, dass er sagt, nein, das kann nicht sein. Also das sind zwei verschiedene Philosophien, wie diese Chachamim Abraham sehen, in seiner Beziehung zu Gott oder in dem, was er bei der Stelle bei Sdom eigentlich will, ob es ihm eher geht um so ein in sich hundertprozentig schlüssige, eine in sich hundertprozentig schlüssige Logik oder ob es mehr etwas, ich sage jetzt mal etwas Lebensnahes ist, dass man ausbalancieren muss zwischen einer theoretischen Gerechtigkeit und dem, dass die Menschen auch irgendwie überleben müssen. Mhm. Also das sind zwei verschiedene Sichtweisen, wie die den Abraham philosophisch positionieren. Wobei Rav Levi natürlich ein starkes Argument hat mit Abraham kommt mit einer gewissen Notwendigkeit. Also Abraham sagt nicht, man soll nicht konsequent sein oder man kann irgendwie was hinbiegen, das nicht, sondern es gibt einfach eine Notwendigkeit, auch Rachamim in der Welt zu etablieren und einzubauen in die Gerechtigkeit. Während bei Rabbi Azaria geht es um das gar nicht, sondern eher darum, dass Gott in sich nicht widersprüchlich sein kann.
Mhm. Ich weiß nicht, ob es um den Widerspruch geht. Also ein Wort, das sehr oft vorkommt, ist halt Hashvua. Ja? Mhm. Es geht um das Versprechen. Und ja. Egal, also ich finde nicht, dass, also Gott kann ja auch widersprüchlich sein und ich glaube gerade, das sieht man auch in verschiedensten Midrashim und auch in im Tanach selbst, was hier, also was ich da rausnehme, ist diese Bedeutung eines Versprechens und der Verantwortung, die Versprechen nach sich ziehen. Und, ja. Und also gerade auch in der jüdischen oder in der rabbinischen Tradition ist das halt irgendwie ziemlich arg, ja. Wenn man da jetzt irgendetwas schwört, jetzt irgendwas zu machen, nicht, dann musst du gleich, ich weiß nicht, sein Betting, damit du das auflösen kannst. Also ich glaube eher, dass es um diese Sache geht und weniger um die Widersprüchlichkeit als eine Nachvollziehbarkeit und eine Verantwortung.
Ja. Ja, 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 natürlich. Also, dass man, es ist sicherlich auch ein Bild, das den Menschen auch was sagen soll. Also, so wie Gott seine Eide nicht verändert, obwohl er das jederzeit könnte, so sollen auch Menschen ihre Eide halten. Ich glaube schon, dass das ja auch ein bisschen mitschwingt. Ja. Es ist wohl dieser Gedanke einer gewissen Konsequenz. Ja. Wenn etwas einmal versprochen wurde, dann muss es auch erhalten bleiben. Also, das ist ein anderer Zugang als der vom Rabbi Levi. Der sagt, naja, ohne ein bisschen Rachamim einzubauen, geht es natürlich nicht anders.
Ich finde, das ist ein Unterschied, den man sich herausarbeiten muss. Also wenn man das so schnell liest, dann denkt man sich, ja, die zitieren eh das Gleiche.
Aber ja, 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 ja. Das ist genau eines der Dinge, wo ich auch gesagt habe, es ist gut, solche Texte schon sehr detailliert zu lesen. Darum habe ich dir vorher recht gegeben, dass das nicht etwas ist, wo man irgendwie drüber geht, wenn man das Gefühl hat, da passt etwas nicht. Weil sie verwenden die gleiche Stelle in der Tora, in Bereshit, das gleiche Kapitel von Sdom, sie verwenden den gleichen Satz, aber sie machen daraus was anderes. Und es ist nicht einfach nur so, naja, der hat halt auch was Nettes gesagt, wo er wieder diesen Satz verwendet hat, sondern gerade wenn zwei verschiedene die gleiche Stelle verwenden, dann ist es immer sehr spannend zu schauen, worin unterscheiden sich die. Da stecken schon zwei verschiedene Sichtweisen dahinter, wie Abraham gesehen wurde von ihnen. Jo, das ist das, was ich heute durchnehmen wollte. Ich möchte das nächste Mal noch bei Abraham mit Rashim bleiben, aber wir werden herumhüpfen. Wir werden dann ein bisschen weiter hinten uns einfinden.